The Canvas Divine, Just Like the Moon, das ist der Titelsong der aktuellen EP dieser Band aus Ulm. Es gibt auch ein Video dazu. Es ist Mittwoch, der 29. Oktober 2014, 16 Uhr, gleich 5 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Ja, unsere Einstiegsmusik war nicht ganz zufällig gewählt. The Canvas Divine sind heute unser Thema in der nächsten Stunde. Und von der Band, die übrigens, ich habe es schon gesagt, aus Ulm kommt, ist zu Gast der Bassist Stefan Vogt. Ganz herzlich willkommen hier im Studio, Stefan.
Hallo Friedrich.
Hey, super, dass eine Ulmer Band wieder mal den Weg gefunden hat in die nicht Ulmer Freiheit, sondern in die Plattform von Radio Free FM. Stefan, stell dich doch mal selber ein bisschen vor. Was magst du neben der Musik und wer spielt ansonsten in der Band mit? Was machen die so alles?
Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Stefan. Ich spiele Bass bei der Canvas Divine und im Moment studiere ich Literaturwissenschaften in München. Das neigt sich jetzt aber auch dem Ende zu. Dann die drei anderen Jungs, die mit mir The Canvas Divine sind heute leider nicht da. Das ist zum einen Janosch, das ist unser Sänger und er spielt Gitarre. Dann ist es noch Ben, der spielt Schlagzeug, der ist jetzt gerade beim Studieren in Ludwigsburg. Und dann ist es wieder ein Stefan, also wir haben zwei Stefans in der Band, der auch Gitarre spielt.
Die Stefans.
Ganz genau.
Ja, vor zwei Tagen, also am vergangenen Montag um 20 Uhr, habe ich anlässlich der Mikrofonübergabe hier im Radio Free FM Studio unseren Jens Keller getroffen von der Sendung Music in Ulm. Dabei habe ich ihn natürlich gefragt, sag mal Jens, kennst du die Band The Canvas Divine? Da hat mich der Jens ganz entgeistert angeguckt und gemeint, ja klar kenne ich The Canvas Divine. Für alle, die euch noch nicht kennen, wann habt ihr euch gegründet?
Also wir haben uns 2008 gegründet und dann ging es eigentlich auch schon relativ zeitig los. Wir haben, glaube ich, 2009, wenn mich nicht alles täuscht, dann auch gleich auf dem Donaubeben-Festival gespielt, das es ja leider nicht mehr in Ulm gibt. Und auch auf dem Obstwiesen-Festival, in dem wir ja auch dieses Jahr zum Beispiel wieder gespielt haben. Ja, und seit 2008 sind wir dabei.
2008, das sind jetzt so ungefähr 6 Jahre. Habt ihr euch damals kennengelernt oder seid ihr schon alte Sandkastenfreunde?
Nee, wir haben uns, also Stefan und Janosch sind alte Sandkastenfreunde, aber der Rest hat sich dann erst 2008 zusammengefügt. Stefan und Janosch, die zwei haben schon länger zusammen Musik gemacht und die waren dann einfach auf der Suche nach anderen Musikern, die dann die Band komplettieren. Und so haben sie in Ben im Wintergarten, wenn mich nicht alles täuscht, bei einer Jam Session aufgegabelt und mich haben sie bei einem Konzert meiner alten Band angesprochen. Ganz dreist eigentlich das, was man nicht macht.
Ah ja, wie hieß die alte Band von dir?
Das waren Union Hills, die sollten eigentlich auch bekannt sein hier bei Free FM.
Und dann bist du rübergewechselt sozusagen?
Dann bin ich sozusagen rübergewechselt, genau.
Okay, aber gibt keinen Streit mit der alten Band?
Nee, gar keinen Streit.
Alles klar. Also Musik ist ja auch etwas, das verbinden soll und so ist es klar. Jam-Sessions sind natürlich auch immer geeignet, dass neue Bands sich bilden, dass Musiker sich halt mal vertauschen und dass was Neues entsteht. So geht die Musik voran, lebt und entwickelt sich weiter. Wie bist du ursprünglich zur Musik und zum Bass gekommen, Stefan?
Das war, wenn mich nicht alles täuscht, so in der 8. Klasse. Da hat einer meiner besten Freunde, der dann mit mir auch bei Union Hills war, gesagt, ey, ich spiele Gitarre, in der Band braucht man eigentlich noch einen Bassisten. Wie wär's denn, willst du nicht mit Bassspielen anfangen? Da habe ich mir gedacht, ja gut, hey, hättest gleich eine Band, macht ja dann auch um einiges mehr Spaß. Und so bin ich zum Bassspielen gekommen und bin auch dem Bassspielen bis heute treu geblieben, spiele auch nicht Gitarre, sondern wirklich ausschließlich Bass.
Also mit ganzem Herzen Bassist.
Mit ganzem Herzen Bassist gibt es nicht oft, aber es gibt dann doch ein paar.
Aber die sind dann richtig gut auf dem Instrument. Und natürlich ist die Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger, denke ich mal, am wichtigsten. The Rhythm Section of the Band, oder?
Das ist unglaublich wichtig und es bringt uns zum Beispiel auch ganz viel, wenn wir zu zweit nur üben. Weil wenn die Rhythmussektion nicht steht, dann geht die Band einfach jämmerlich unter. Und das ist das, was halt einfach den Groove bringt und was treibt während der Live-Show.
In welche Richtung geht denn die Musik der Band? Welche Stimmungen vermittelt eure Musik?
Ich glaube, wir gehen in ganz, ganz viele Richtungen. Und so ist es auch mit den Stimmungen. Wir schreiben jetzt nicht einen Song und sagen, okay, wir schreiben jetzt eine Ballade und wollen unbedingt hier die und die Stimmung vermitteln. Sondern meistens ist es so, dass Janosch mit einer Idee kommt, die eigentlich dann auch oft schon relativ weit ausgearbeitet ist. Und wir setzen uns dann alle zusammen, hören uns das an und jeder fügt dann seinen Teil hinzu. In dem ganzen Prozess ändert sich dann aber auch bei die Idee, die er gehabt hat. Und die Stimmung wandelt sich, und weil halt jeder aus der Band irgendwie seinen Teil dazu beiträgt. Und so passiert es auch bei uns, steht da zum Beispiel in der Bandinfo, dass wir relativ vielschichtig sind. Und genau aus dem Grund kommt es. Wir kommen alle aus anderen Musikrichtungen. Wir hören auch viel verschiedene Musik. Und wenn halt alles zusammenfließt, ist es dann der Canvas Divine.
Diese Musik kann man live erleben. Wir verraten nachher noch, wo ihr übermorgen spielt. Das sollte man sich dann gleich mal notieren. Werden wir auf jeden Fall die Leute wissen lassen. Und ihr habt ja auch eine Website. Da kann man übrigens vieles nachlesen über euch. Wie heißt denn die Website?
Genau, ganz einfach. www.thecanvasdivine.de.
Wenn ihr schreibt, dann sind es Titel, die dann auch auf der Bühne aufgeführt werden und auf die CDs kommen. Macht ihr nur eigene Titel oder gibt es auch Fremdkompositionen auf der Bühne oder auf der CD?
Nee, es gibt auf der Bühne und auf der CD gar keine Fremdkompositionen, sondern es sind wirklich alles eigenständige Songs. Und wir schauen ja auch, wenn wir eine Live-Show planen, dass die Songs zusammenpassen. Deshalb wird man auch nie erleben, dass der Canvas Divine zwei Sets spielt oder sowas in der Art. Sondern ich glaube, eine Live-Show muss ein kleines Erlebnis sein, und an dem orientiert man sich auch, wenn man eine Live-Show erstellt. Das ist wie bei einer CD, es gibt einen Spannungsbogen und der muss auch live da sein.
Das ist eine Ansage. Bringt dir persönlich jetzt das Literaturwissenschaftsstudium irgendwas fürs Songschreiben? Die eine oder andere Idee oder so?
Nee, ich glaube, das wäre dann eher, wenn ich die Texte bei uns schreiben würde. Aber die Texte schreibt ausschließlich der Janosch, also unser Sänger. Und es bringt vielleicht in der Hinsicht was, dass man sich einfach mit Kunst beschäftigt und einen ganz anderen Zugang zur Kunst dadurch auch gewinnt. Aber an sich hat das Literaturwissenschaftsstudium eigentlich mit der Musik relativ wenig zu tun.
Ja, vielleicht inspiriert es dich künftig mal irgendwie dann doch Texte beizusteuern. Was macht dir da so Spaß in diesem Studium?
Oh, also am Anfang muss ich ehrlich sagen, ich wollte eigentlich gar nicht Literaturwissenschaften studieren, sondern ich habe Deutsch, Sozialkunde und Geschichte auf Lehramt studiert, und man braucht in Bayern, wie es üblich ist, ein Hauptfach, und das war dann halt Deutsch, das kleinere Übel. Aber nach ein, zwei Semestern habe ich dann gemerkt, okay, es macht wirklich Spaß. Literaturwissenschaften ist genau mein Ding. Und ich habe mich dann noch dazu entschlossen, neben dem Studium, also ich studiere immer noch Deutsch, Sozialkunde und Geschichte, noch einen Magister in Neue Deutsche Literaturwissenschaften dran zu hängen.
Gibt es da Favoriten, die du besonders gerne liest oder so?
Ja, also meine Favoriten sind eigentlich alle das im jungen Wien, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler. Es gibt da zum Beispiel eine ganz großartige Verfilmung mit der Traumnovelle von Kubrick. Also ich würde sagen, Arthur Schnitzler ist wahrscheinlich so mein Lieblingsautor, und mit dem beschäftigt sich zum Beispiel auch meine Magisterarbeit.
Okay, Lieblingsautor ist eine Sache, Lieblingsmusik ist eine andere. Ihr seid eine Band, ihr habt natürlich damit auch Vorbilder in der Musik. Und was du jetzt als nächste Musik ausgesucht hast, ist Arcade Fire. Ganz Erzähl genau. mal ein bisschen was über die Band und warum gerade diese Gruppe.
Warum gerade Arcade Fire? Ich glaube, Arcade Fire ist eine der Bands, wo wir auch alle so einen gemeinsamen Nenner haben und die auch wirklich jedem aus der Band voll und ganz zusagt. Es ist eine ganz, ganz großartige Band, die sich auch von klein aufgebaut hat. Es ist eine kanadische Band, hat ganz lang gedauert, bis sie groß geworden sind, und sie sind immer noch auch, ja, sie wissen, wo sie herkommen und sind auch immer noch so dem Kleinen verwurzelt. Zum Beispiel haben sie, glaube ich, letztes Jahr mit der neuen Scheibe Reflector, oder kam die dieses Jahr raus? Letztes oder dieses Jahr noch Clubtouren gespielt davor, zwar unter einem anderen Namen, nämlich unter The Reflectors, weil es würde einfach in den USA und in Kanada nicht mehr gehen, dass sie kleine Clubs bespielen. Und das sind einfach Sachen, die macht die Band unheimlich sympathisch.
Und deswegen legen wir es ja auch sehr gerne auf Arcade Fire The Suburbs. Arcade Fire und The Suburbs. Gerade war Paolo hier im Studio und hat ein bisschen was aufgemotzt, damit die Nachfolgesendung perfekt eingerichtet ist. Aber jetzt ist er wieder draußen. Die Plattform hat heute zu Gast The Canvas Divine in Person von Stefan Vogt, dem Bassisten der Band, eine Ulmer Band. Und The Canvas Divine eigentlich ein ungewöhnlicher Name für eine Band, Stefan. So ganz einfach zu erklären ist es auch gar nicht. Das ist so ein bisschen im Dunkeln der Geschichte oder im Herbstnebel, wo dieser Name so richtig herkommt, gell?
Ja, ganz genau. Es ist wirklich so ein bisschen im Dunkeln. Ich glaube, der Einzige, der es wirklich weiß, ist unser Sänger. Und alle anderen denken sich so ihren eigenen Teil beim Namen.
Du hast vorhin schon gesagt, dass eure Musik vielschichtig ist und auf der anderen Seite schreibt ihr aber auf eurer Website auch, sie hat einen klaren Wiedererkennungswert. Ganz am Anfang hatten wir ja schon ein Stück gehört. Du hast da schon ein bisschen was gesagt zu eurer Musik. Kannst du das noch ein bisschen vertiefen, damit die Leute so ein bisschen sich vorstellen können, was dann auf der Bühne abgeht? Also du hast schon gesagt, es gibt nie zwei Sets, es ist alles ein Set und es soll ja dann ein Klangerlebnis werden.
Genau, also ich glaube, das Ziel von jeder Band ist es, dass du bei einem Live-Set so richtig versinken kannst als Zuhörer. Und genau das versuchen wir auch. Aber dabei hat trotzdem jeder Song von uns schon einen Wiedererkennungswert. Zum einen sind es die Vocals vom Janosch, die, glaube ich, wirklich so ihren eigenen Charakter haben und auch die Songs ganz, ganz stark prägen. Und zum anderen ist es natürlich auch einfach, ja, die Instrumentierung, die wir zum Beispiel auf den Alben haben, vielleicht hast du es ja auch gehört, wir haben ganz, ganz viele Gastmusiker bei den Produktionen bis jetzt gehabt und live setzen wir das anders dann halt um. Zum Beispiel kommt auch bei manchen Shows ein Gastmusiker mit, der dann Percussions übernimmt oder der Trompete spielt, der Akkordeon spielt, so ein Alleskönner. Und das ermöglicht uns natürlich, ganz viel Raum aufzumachen und ganz viel Fläche zu schaffen.
Ihr habt also, wenn ihr CDs aufnehmt und ihr habt bereits eine komplette CD auf dem Markt und jetzt diese EP, dann habt ihr im Studio sozusagen Leute, die mit euch zusammen spielen, die euch vielleicht auch ein bisschen inspirieren im Studio, oder?
Ja, also ich glaube, das ist bei jeder Band und auch bei jedem Musiker so, dass man einfach ganz viele Freunde hat, die aus der Musikszene raus sind. Und so ist es bei uns halt auch. Und wenn wir eine Produktion planen, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir auf die Leute zurückgreifen können, weil es einfach Freunde sind. Und die machen das dann auch sehr, sehr gern für uns. Und ja, so haben wir auf jeden Fall immer im Hinterkopf, okay, wir können hier noch ein Glockenspiel einbauen, wir können hier noch ein Cello einbauen. Zum Beispiel der Bruder von unserem Schlagzeuger hat beim Album, also bei der LP, bei Color the Sun, Cello auf relativ vielen Stücken eigentlich gespielt. Und Jochen Wegerer, der hat zum Beispiel Trompete gespielt, Akkordeon gespielt. Also der Jochen ist auch die Person, die ich vorher erwähnt habe, die dann ab und zu bei unseren Live-Auftritten dabei ist. Ich bin gespannt, wenn er das nächste Mal Zeit findet, wieder mitzukommen.
Das sind dann also keine Studiomusiker, sondern das sind eigentlich Freunde, die auch in Bands Musik machen oder so?
Genau, es sind Freunde, die auch in Bands Musik machen, beziehungsweise Freunde, die auch gerade keine Band haben, sondern einfach so für sich Privatmusik machen und sich dann bei uns ein bisschen austoben können. Weil ich weiß gar nicht, ob das mit Studiomusikern so gut funktionieren würde, was wir vorhaben, weil wir geben ja keine Leadsheets oder irgendwas vor, sondern wir laden die Leute zur Probe ein. Wir haben schon eine Idee, wie es klingen soll. Es steckt auch was dahinter, aber die Leute sollen auch erstmal selber ausprobieren. Das ist auch schön, wenn dann jeder Musiker so ein bisschen seinen eigenen Charme mit reinbringt.
Wo nehmt ihr auf?
Wir haben die beiden Alben, die beiden CDs, also die LP und die EP, bei uns im Proberaum aufgenommen und auch selber gemastert, selber produziert, alles selbst gemacht.
Wie habt ihr das gelernt?
Unser Sänger ist gelernter Tontechniker, also haben wir auch wieder mal einen relativ großen Vorteil gehabt und das hat auch ganz viel erleichtert, dass es halt einfach die Band jemand hatte, der es gelernt hat.
Proberaum hast du gerade erwähnt, auch Aufnahmestudio, sowas wächst ja hier in Deutschland durchaus auf den Bäumen, oder?
Ja klar, besonders in Ulm ist die Situation echt hervorragend. Jede Band hat einen Raum, die Räume sind immer trocken und die Miete ist auch überhaupt nicht überhöht. Nee, ich glaube, da haben wir in Ulm wirklich ein ganz, ganz großes Problem, dass die Proberaumsituation einfach ja, miserabel ist. Es hat sich ganz, ganz viel getan mit dem Areal, das jetzt in der Blaubeurer Straße, da bei der Blaubeurer Straße entstanden ist. Das ist ganz, ganz toll. Da haben auch ganz viele Bands Unterschlupf gefunden. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach noch zu wenig Förderung auch von Seiten der Stadt gibt, was Proberäume betrifft. Und in anderen Städten ist das, glaube ich, schon auch stärker gefördert.
Wo habt ihr denn jetzt euren Proberaum exakt?
Wir haben unseren Proberaum in Neu-Ulm in einem Firmengebäude drin.
Aber das ist jetzt schon, du hast vorhin erwähnt, eigentlich schon der vierte Raum, in dem ihr probt.
Ja, ich glaube, das ist der dritte oder der vierte Raum, in dem wir proben. Unser allerersten Proberaum hatten wir im ehemaligen Lebkuchenweißgebäude in Neu-Ulm. Das wurde dann abgerissen. Danach sind wir zum Erdapfel, zum ehemaligen, nach Neu-Ulm gewandert. Da mussten wir dann auch raus, weil der abgerissen wird. Grundsanierung wie so viel anderes. Luxussanierung. Und danach waren wir übergangsweise einfach mal da, mal da. Und dann haben wir jetzt unseren vierten Raum oder unseren dritten richtigen Raum gefunden.
Was gibt es denn bisher von der Stadt an Förderung oder was würdet ihr euch darüber hinaus wünschen?
Also mit dem Stadtjugendring, was ja ein Verein ist, der aber, glaube ich, auch städtisch sehr gut gefördert wird, haben wir auf jeden Fall einen ganz, ganz großartigen Partner. Gerade mit der Popbastion ist natürlich für uns auch ganz wichtig, dass die Popbastion weiter besteht und dass sie auch so eine tolle Arbeit leistet, wie sie gerade leistet. Und ja, ich glaube, für uns ist hier der wichtigste Ansprechpartner wirklich die Popbastion, also regional.
Und seit diesem Jahr, wenn ich das recht weiß, seid ihr ja auch Teil des Buy-On-Förderprogramms. Also das ist ja ein Spitzenförderprogramm für bayerische Pop- und Rockmusiker, finanziert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien. Wie seid ihr da reingekommen in dieses Programm? Das ist ja wirklich jetzt eine Förderung.
Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Förderung. Aber noch ganz kurz, Buy-On ist mitgefördert vom Staatsministerium. Auch ganz, ganz viele Fördergelder sind von Firmen zum Beispiel. Also viele Firmen sagen, okay, wir möchten die Kulturszene ein bisschen fördern und geben ihr Geld, um das Buy-On-Projekt am Leben zu halten. Und natürlich auch Kommunen sind daran beteiligt. Aber wir sind da reingekommen, man kann sich leider für das Buy-On-Projekt nicht bewerben, sondern man muss vom regionalen Rock-Pop-Büro, in unserem Fall war das die Popbastion, empfohlen werden, um in das Programm aufgenommen zu werden. Dann reicht jedes Rock-Pop-Büro, also Popbastion ist halt so an der Grenze zwischen Ulm und Neu-Ulm, darum geht es noch, sagt ein paar Bands, die sie fordern wollen. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft. Und dann setzt sich eine Jury bei Buy-On zusammen. Das war, dieses Mal war unter anderem Oliver Alexander dabei, der zum Beispiel den Verlag One Louder gegründet hat. Dann waren ganz viele verschiedene Leute mit dabei. Es war dann auch noch, glaube ich, Mario Thaler mit dabei, der Produzent von Notewist. Es waren Leute von der GEMA-Stiftung mit in der Jury und die suchen dann auf jeden Fall aus, wer gefördert werden soll. Und dann ist man für ein Jahr in dem Projekt.
Das ist ein bisschen so wie bei Radio Free FM. Wir haben ja auch einen Fuß in Bayern, einen in Baden-Württemberg. Das Radio setzt sich ja zusammen aus zwei eingetragenen Vereinen, einem Redaktionsverein, der hat in Bayern seinen Sitz und der Verein Freunde und Förderer hat in Ulm hier den Sitz. Und die beiden bilden die Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH. So ist unser Radio aufgebaut. Also ganz ähnlich diese Zusammenarbeit Bayern und Baden-Württemberg. Ja, was bringt es jetzt ganz konkret für euch ein Jahr lang da bei zu sein?
Also Buy-On bringt zum einen hinsichtlich der musikalischen Förderung etwas. Es gibt ganz, ganz viele Workshops und Coachings, die finden immer im Schloss in Altegloffsheim statt. Das ist die Bayerische Musikakademie und die ziehen sich dann meistens über ein Wochenende. Und man wohnt in dem Schloss, das ist natürlich unglaublich und man musiziert auch in den Räumen des Schlosses. Zum Beispiel hatten wir jetzt letzten Monat ein Produzentencoaching, gerade mit Mario Thaler. Da haben wir dann ein bisschen einen Plan ausgearbeitet für unser neues Demo, das wir jetzt demnächst rausbringen werden und auch für das kommende Album. Und wir waren im Herrensaal. Also ist natürlich toll, wenn man mitten in so einem Schlosssaal mit Seitentapete, riesigen Gemälden, mal seine Songs spielt und auch neue Songs schreibt. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Dann waren wir schon bei einem Drum and Bass Workshop. Das war unter anderem mit Matthias, dem Bassisten von Schandmaul, auch ein ganz, ganz großartiger Musiker. Also es gibt den einen Punkt der musikalischen Förderung und auch natürlich auch Steuerrecht-Seminare gibt's, was ja auch für die Musiker nicht ganz unwichtig ist. Und auf der anderen Seite werden wir auch finanziell unterstützt, wenn wir Support-Shows von größeren Bands spielen. Dann bekommt der Veranstalter Geld dafür, dass wir, und also er kriegt praktisch den Buyout gezahlt, den wir kosten würden.
www.by-on.net ist übrigens die entsprechende Website. Es klingt, als würde die Sache beflügeln. Oder habt ihr manchmal auch den Eindruck, naja, die künstlerische Freiheit könnte dadurch auch eingeschränkt werden, wenn man so jemanden hat, der einen eben fördert?
Nee, überhaupt gar nicht. Also es ist genau das Gegenteil. Es beflügelt unglaublich. Man lernt ganz, ganz viele andere Leute kennen. Das ist, glaube ich, sogar das Wichtigste an dem ganzen Projekt, weil nach dem Coaching sitzt man abends natürlich noch eine Weile zusammen, so wie es halt ist, und lernt die anderen kennen. Und das sind wirklich schon Freundschaften jetzt entstanden. Wir haben mit ganz vielen anderen Bands aus dem Buy-On-Projekt schon zusammen gespielt. Wir werden noch mit anderen Bands aus dem Buy-On-Projekt spielen. Und auch, es entsteht auch ein bisschen sowas wie eine Freundschaft zu den Coaches natürlich. Wenn man ein ganzes Wochenende zusammensitzt und nur Musik macht und wirklich nichts anderes macht, dann hat man einfach schon gleich einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich trifft. Also es ist wirklich wunderbar.
Stefan, du hast schon das Obstwiesen-Festival genannt und auch das Donaubeben. Wo habt ihr denn sonst noch so alles gespielt bisher?
An Festivals. Zum Beispiel, also an Festivals zum Beispiel noch auf dem grenzenlosen Augsburg haben wir dieses Jahr gespielt. Aber sonst sind wir auf den Festivals bis jetzt noch nicht so stark vertreten gewesen. Wir haben uns eher auf Clubshows konzentriert.
Ist euch das lieber, in Clubs zu spielen, so mit Augenkontakt zum Publikum, oder mögt ihr auch die Sommerfestivals und die großen Sachen gern?
Also doch, auf jeden Fall mögen wir auch die großen Festivalbühnen. Das ist, macht auch super zu spielen, und man erreicht auch ein Publikum, das man wahrscheinlich bei einer Clubshow nie im Leben erreichen würde. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Festivals. Aber auf der anderen Seite hat natürlich eine Festivalshow einen viel, viel längeren Vorlauf als eine Clubshow. Es geht jetzt schon wieder los mit den Bewerbungen für die Festivals im Sommer. Und den Vorlauf muss man halt jedes Jahr mit einkalkulieren, und auch wenn es an die Albumproduktion geht. Und das ist halt als kleinere Band gar nicht so leicht, Albumproduktion und Festival dann unter einen Hut zu bekommen, dass nicht genau im Festivalzeitraum die Produktion oder die Promo stattfindet.
Und da muss man es ja noch mit dem Studium unter einen Hut bringen und mit,
ja, ganz
dem Beruf
nebenbei
natürlich.
Auch noch.
Ja, ja, klar. Und wo ihr demnächst seid, hier bei Radio Free FM in Music in Ulm im Januar bei Jens Keller, Montag 19 bis 20 Uhr. Weißt du schon das Datum?
Ja, das genaue Datum weiß ich gerade gar nicht mehr, weil unser Kalender relativ voll ist im Januar, weil wir da die neue LP produzieren werden, hoffentlich. Darum, aber auf der Homepage von euch findet sich das ja bestimmt.
Also auf jeden Fall Januar 2015, Jens Keller ist dann euer Gastgeber für eine Stunde, und dann seid ihr als komplette Band gebucht und natürlich verpflichtet, hier auch live zu spielen. Im Moment können
das werden wir auf jeden Fall machen.
Dann freuen wir uns darauf schon. Im Moment können wir aber in eure CD reinhören. Du hast den Titel Feathers ausgesucht von eurer ersten CD. Wie heißt das Album?
Das Album heißt Color the Sun und die EP heißt ja Just Like the Moon, also so ein bisschen eine Anspielung ist da auch noch dabei, so ein bisschen eine Fortsetzung, obwohl es musikalisch nicht wirklich eine Fortsetzung ist. Aber Feathers war einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben, und wir spielen den Song auch immer noch live und ist einer meiner Lieblingssongs. Das waren Portugal The Man mit So American, einer meiner absoluten Lieblingsbands.
Und der Mann, der das gesagt hat, der heißt Stefan und ist der Bassist von The Canvas Divine, einer Ulmer Band. Stefan, warum steht ihr so oder stehst du so auf Portugal The Man?
Ich habe Portugal The Man vor etlichen Jahren schon mal live gesehen. Das heißt vor etlichen Jahren, vor 2, 3 Jahren live gesehen und auch letztes Jahr wieder live gesehen. Und das ist eine der Bands, bei der sich die Live-Show wirklich ins Gedächtnis brennt. Die schaffen es nämlich, alle Alben, die sie bisher geschrieben haben, in ein Set komplett zu integrieren. Also die schreiben die alten Songs um. Es wird alles ein großes Ganzes. Es ist ein Medley aus allen Songs vom Album, die Live-Show. Es sind unglaubliche Musiker einfach.
Ich glaube, das ist dann bei euch auch so, wenn ich den Jens so zitieren darf. Der hat letzten Montag auch gesagt, also er hat euch schon live gesehen, das prägt sich unheimlich ein und man geht da so richtig gut mit, wenn man euch live spielen hört.
Schön, es freut uns.
Was sind denn weitere Vorbilder von euch allen, von dir speziell vielleicht, in Pop, in Folk, in Rock, in Blues?
Also von mir speziell, für die anderen kann ich da nicht so mitsprechen, aber von mir speziell ist es auf jeden Fall, ich glaube, mein größtes Vorbild ist Paul McCartney, ganz klar. Als großartiger Bassist, großartiger Songwriter und natürlich als einer der Mütter des Pop, beziehungsweise als Vater des Pop. Ganz, ganz großartiger Musiker. Und sonst von aktuellen Sachen würde ich sagen, dass auf jeden Fall Jack White eine ganz, ganz große Hausnummer ist zurzeit. Ja, und es gibt so viele Leute. sind zum Beispiel auch die Queens of the Stone Age. Das ist auch eine Band, die überrascht mit jedem Album irgendwie aufs Neue. Und ist auch immer was anderes, aber trotzdem erkennt man sofort, dass es halt die Queens sind mit Joshua Homme. Also es gibt ganz, ganz viel, was mich auf jeden Fall geprägt hat. Und auf der anderen Seite komme ich halt auch aus der Hardcore-Richtung raus. Also das ist natürlich auch ein Teil, der mich geprägt hat. Ich habe in vielen verschiedenen Hardcore-Bands gespielt. Auch was.
Musik, die Wiedererkennungswert hat, finde ich sowieso immer ganz wichtig und ganz toll. Ja. Wie oft trefft ihr euch als Band zum Proben in Neu-Ulm, in dem Proberaum?
Es kommt ganz drauf an, wie viele Konzerte gerade anstehen, ob wir jetzt eine neue CD produzieren, ob wir gerade am Songwriting sind, ob wir bei Coachings von By On sind. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber wir versuchen schon auf jeden Fall, dass wir uns zweimal die Woche zum Proben treffen. Und sonst arbeitet natürlich jeder auch daheim an den Songs. Also es ist schon ein sehr intensives Hobby.
Da ist ja dann auch richtig Gefahr sozusagen, also Autofahren oder Zugfahren damit verbunden, wenn man so ein bisschen verstreut arbeitet, München, Stuttgart irgendwie so bei euch.
Ja klar, also ich wohne jetzt seit diesem Jahr wieder in Ulm. Das hat jetzt auch vieles erleichtert. Aber zuvor bin ich eigentlich jedes Wochenende nach Ulm gefahren, von München aus, um zu proben, um Konzerte zu spielen. Aber das macht man ja auch gern. Also man misst dann nicht das Wochenende in München, sondern man freut sich auf die Zeit, die man mit den Jungs verbringen kann. Und jetzt ist dasselbe halt, Ben studiert jetzt seit diesem Semester erst in Ludwigsburg und jetzt geht halt dasselbe einfach für ihn los. Jetzt fährt er halt jedes Wochenende Zug und er wird jetzt auch schon heute Abend nach Ulm kommen, weil wir morgen mit Parker in München spielen. Und dann kommt er heute Abend schon, dann geht es noch an Bus einladen, nochmal ein Bierchen zusammen trinken, ist ja auch wichtig.
Ja. So ihr habt ja einen eigenen Tourbus.
Ja, was heißt Tourbus? Also ich habe einen VW-Bus. Und das ist so ein bisschen unser Tourbus. Ist halt besser als ständig zu mieten. Da kauft man sich einen alten VW-Bus mit jemand zusammen. Ich habe ihn mit meiner Freundin zusammen gekauft, die auch eine ganz, ganz tolle Ulmer Band hat, Ice or Daylight. Die sind auch ganz viel unterwegs. Wir sind eigentlich relativ viel unterwegs. Und so rentiert sich das einfach, wenn man sich dann einen Bus kauft. Und außerdem hat man privat dann auch ein Auto.
Habt ihr auch eine eigene PA?
Ja, aber nur im Proberaum.
Also die Festivals, die sind ja meistens sowieso ausgestattet. Bei Clubs, wie ist es da? Müsst ihr da ab und zu mal was mieten?
Nee, also es ist eigentlich bei uns schon der Job, sag ich mal, des Veranstalters, das zu mieten. Also das finde ich ein bisschen unverschämt, wenn ein Veranstalter sagt, okay, hier, ihr kommt, ihr fahrt hin, ihr kümmert euch noch um die Anlage, am besten kümmert ihr euch auch noch um die ganze Promo in der fremden Stadt. Ich verkaufe mein Bier und gut ist. Also ich glaube, so aus der Verantwortung darf man da den Veranstalter nicht ziehen. Und er hat einfach, die Band hat genauso ihre Verpflichtungen, wie auch ein Veranstalter seine Verpflichtungen hat.
Was wünscht ihr euch als Band denn vom idealen Veranstalter?
Also vom idealen Veranstalter gibt es eigentlich gar nicht so viel, was man sich wünscht. Was ich immer unglaublich wichtig finde, ist, dass es eine angemessene Verpflegung gibt. Also dass einfach ein bisschen was zu essen da ist, wenn du ewig gefahren bist, dass du was zu trinken bekommst und dass es eine nette Atmosphäre ist. Also es muss jetzt nicht das super Essen sein, also irgendwas, dass man zusammen essen geht oder dergleichen, sondern es reicht wirklich einfach, wenn man merkt, dass der Veranstalter sich Mühe gibt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste und halt jeder nach dem Budget auch, das er hat oder jeder nach dem, was er noch neben seinem normalen Job, den er vielleicht hat, auch leisten kann.
Die erste CD in eurer Karriere habt ihr eigentlich relativ früh schon aufgenommen. Jetzt ist die EP da. Warum im Moment nur in Anführungszeichen eine EP mit 5 Titeln?
Also wir haben ja für nächstes Jahr, Mitte, Ende nächstes Jahr eine neue LP geplant und die EP soll so ein bisschen den Weg aufzeigen, den das neue Album gehen wird. Und ich glaube, zwei Alben hintereinander rauszubringen, ohne so ein kleines Vorgeplänkel, wäre vielleicht einfach ein bisschen viel. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen eine EP, die ist ja auch nur auf 100 Stück limitiert, so wie du sie jetzt auch hast. Wir haben auch nur noch ganz, ganz wenige davon, ich glaube, nicht mal mehr eine zweistellige Zahl. Und wir haben die auf 100 Stück limitiert. Die sind alle von Hand gezeichnet von unserem Schlagzeuger. Und das Schöne ist, wenn man alle 100 zusammenlegt, dann gibt es ein ganz großes Bild.
Und die Musik der EP wird dann auf der CD auch drauf sein nächstes Jahr?
Es werden wahrscheinlich ein paar Songs der EP auch noch den Weg auf die LP finden. Aber wir haben auch schon einiges Neues im Petto. Songwriting ist eigentlich jetzt soweit abgeschlossen. Jetzt geht es eigentlich nur noch an Kooperationspartner für die neue LP.
Ihr habt ja schon ein Label dafür?
Ein Label haben wir leider noch nicht dafür. Da sind wir jetzt gerade auf der Suche. Wir sind mit ein paar im Gespräch und mal gucken, wie die Kooperation aussehen kann. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man einfach auf demselben Nenner ist und dass man sich versteht. So eine Zusammenarbeit auf dem Papier bringt beiden relativ wenig, sondern nur, wenn wirklich beide das wollen und wenn auch beide ihren Teil dazu beitragen, funktioniert das Ganze. Wir haben jetzt wahrscheinlich einen guten Verlag gefunden, müssen jetzt auch noch die Rahmenbedingungen abstecken. Also wir sind auf einem ganz guten Weg, beziehungsweise die neue LP ist auf einem ganz guten Weg.
Ja, was nützt der beste Künstlervertrag, wenn sozusagen das Vertrauen zwischen Label und Band nicht stimmt? Das muss einfach menschlich auch passen. Seid ihr auch bei der GEMA registriert?
Wir sind gerade dabei, uns bei der bösen GEMA zu registrieren, aber für Musiker ist es dann doch einfach eine ganz gute Organisation. Es gibt, wie bei jeder anderen Organisation, auch ein paar Sachen, die einem ein bisschen schwer im Magen liegen, aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich Dinge an der GEMA, die wirklich von Vorteil sind. Das muss man einfach auch mal so sagen.
Ja, für Songschreiber sowieso. Wie funktioniert dann das Zusammenspiel Verlag einerseits, GEMA andererseits?
Das ist ein ganz normales Vertragsverhältnis. Also ein Verleger bekommt, je nachdem, ob es jetzt ein Live-Auftritt ist oder ob es eine Veröffentlichung ist, einen speziellen Split von den GEMA-Einnahmen. Und dann der Rest geht an die Songwriter und an den Texter und so weiter und so fort. Also es sind eigentlich festgesetzte Splits, mit denen man arbeitet.
Vertraglich eben so vereinbart.
Genau, vertraglich vereinbart, aber die GEMA gibt da eigentlich schon so einen Standard-Split in Anführungszeichen vor. Ich kenne jetzt auch nicht viele, die von dem abgewichen sind.
Apropos Live-Auftritte, wie schätzt du denn die Szene hier in Ulm ein? Gibt es genügend Möglichkeiten, hier aufzutreten oder fehlt da noch ein bisschen was?
Es fehlt auf jeden, also es gibt eigentlich schon Möglichkeiten aufzutreten, aber woran es einfach fehlt, ist an Mitarbeitern. Ich selbst arbeite jetzt schon seit Jahren im Club Chili in Ulm und auch uns fehlen einfach Mitarbeiter. Wir können nicht jedes Wochenende ein Konzert stemmen. Wir schaffen es, trotzdem fast jedes Wochenende eine Veranstaltung zu machen. Wir sind, glaube ich, in der Zwischenzeit noch 10 oder 12 Mitarbeiter. Also wir stehen dann eigentlich jedes Wochenende im Club Chili und alle, die dort arbeiten, haben eigentlich auch eine Band. Das heißt, man muss dann gucken, wie man um die Runden kommt. Man spielt dann 2, 3 Konzerte im Monat. Man arbeitet dann noch einmal im Club Chili und schon sind die Wochenenden komplett zugeplant. Also es wäre schön, wenn wir einfach neue Leute finden, die sich einfach auch für Musik interessieren und die Lust haben, wieder ein bisschen die Kulturszene in Ulm gerade mit Musik anzukurbeln. Es ist wirklich was Ulm fehlt. Es gibt zwar Live-Clubs, aber einfach zu wenig Mitarbeiter. Zum Beispiel der Club Action, von denen kenne ich es auch, dass die auch einfach händeringend Mitarbeiter suchen. Und deshalb ist es einfach schwer, Veranstaltungen zu machen. Und darum scheint es auch so, als dass es relativ wenig Clubs noch gibt.
Der Club Chili ist ja auch ein gutes Stichwort für euren nächsten Ulmer Auftritt.
Genau, wir spielen gleich kommenden Freitag mit Parker im Club Chili. Das ist der Club, der ist gleich neben Roxy, Schillerstraße 1. Und natürlich würde mich freuen, wenn ich ein paar von den Zuhörern da sehen werde.
Wie viel Uhr geht's los?
Einlass ist um 20 Uhr, Beginn ist dann 20.30 Uhr, 21 Uhr, sowas.
Was waren denn so die lustigsten Bühnenerlebnisse in eurer bisherigen Karriere?
Ja, also so ein richtig lustiges Erlebnis fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein, obwohl es da bestimmt ganz, ganz viele gibt. Eigentlich eher ein trauriges Erlebnis. Wir sind mal für eine Show, ich glaube, 4,5 Stunden gefahren und wir hatten die Show mit einer anderen Band zusammen und das Problem war, dass der Veranstalter gar nichts von 2 Bands wusste, also beziehungsweise der Verantwortliche für den Abend. Der Veranstalter wusste das. Und das Ende von der Geschichte ist dann, dass jede Band, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt hat oder 25 Minuten. Das ist dann schon hart, wenn man 4,5 Stunden fährt, einfache Strecke, um 25 Minuten auf der Bühne zu stehen und abgewürgt wird vom 90s Best-of-DJ.
Auf welcher Bühne würdet ihr denn gerne mal stehen, so Traum?
Traum? Ja, O2 Academy oder sowas in der Art wäre natürlich schon ein Traum, obwohl uns eigentlich die kleinen Club-Gigs richtig, richtig Spaß machen. Also so eine wirkliche Traumbühne gibt's für mich nicht. Ich finde zum Beispiel auch Red Rocks natürlich ganz großartig, wo die ganzen Live-Sessions sind. Aber ich mag es eigentlich wirklich sehr, sehr gern, Clubbühnen zu spielen, weil einfach die Atmosphäre viel intimer ist und viel intensiver. Obwohl ich mir das natürlich bei den Red Rocks auch ganz gut vorstellen kann, dass man da eine schöne Atmosphäre hinbekommt.
Wenn ihr jetzt wieder aufnehmt für eure nächste CD, gibt es da einen Musiker oder einen Sänger oder einen Künstler, den ihr euch wünscht, der sollte da vielleicht auch mit dabei sein? Ihr ladet euch ja gerne immer Freunde ein als Musiker, als Mitmusiker, als Inspirationsquelle vielleicht auch.
Also realistisch würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wen wir treffen noch in der Zeit, bis es zum Recording kommt. Natürlich wird der Jochen ganz sicher wieder mit von der Partie sein. Und mal schauen, wen wir noch alles treffen und wer es dann noch aufs Album schaffen wird. Und unrealistisch würde ich sagen, es wäre natürlich cool, wenn Jack White anrufen würde und sagen würde, hey, ich spiele euch mal ein bisschen Gitarre ein.
Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Mal einmal über den Atlantik und schon wäre er da.
Ja, ist ja gar kein Problem.
Okay.
Geld scheitert es bei ihm auf jeden Fall nicht.
Bei ihm nicht? Ihr habt aber auch jetzt Auftritte, die so ein bisschen weiter weg sind in nächster Zeit. Du hast was gesagt schon vorhin von Passau und Biberach. Wo kann man das alles nachschauen, wo man euch sieht?
Also die ganzen Konzerte stehen auf www.thecanvasdivine.de und natürlich auch bei Facebook. www.facebook.com/thecanvasdivine. Bei uns ist es ganz einfach.
Wir hören jetzt von eurer EP das Lied Soldiers. Um was geht es da? Wer hat es von euch geschrieben?
Den Song hat auch Janusz geschrieben, beziehungsweise kam auch wieder mit dem Grundgerüst im Proberaum geschrieben und ausgearbeitet haben es dann einfach alle zusammen, so wie es eigentlich bei jedem Song von uns ist. Und ja, worum es geht, würde ich sagen, einfach mal anhören und überraschen lassen.
Soldiers, the Canvas Divine. Stefan Vogt, der Bassist, ist zu Gast in unserem Studio hier in Ulm von dieser Ulmer Band. Stefan, wir haben noch Zeit dafür, dass du einen Wunsch an die Zuhörer äußern kannst oder ein Statement abgeben kannst und dann ist die Sendung schon wieder durch.
Ja, zuallererst aber mal vielen, vielen Dank, dass wir hierher kommen durften.
Es war uns
ein Vergnügen. Oder dass ich hierher kommen durfte in dem Fall. Und ich glaube, ich habe einen ganz, ganz bescheidenen Wunsch. Mich würde es einfach mal freuen, wieder mehr Ulmer bei Live-Konzerten zu sehen. Einfach Leute, die wieder rausgehen, die Bands in der Region auschecken und sich ja auf die Konzerte bewegen und sich das Ganze mal live anschauen. Weil es ja doch immer eine andere Atmosphäre ist und ein anderes Erleben.
Das kann ich unterschreiben. Stefan, ich danke dir fürs Dasein. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche euch richtig volles Haus im Club Chili am Freitagabend.
Ganz genau.
Ihr macht nichts mit Halloween, aber ihr macht genial gute Musik, Live-Musik.
Vielen lieben Dank.
Super. Das war's dann schon wieder in der heutigen Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören. Und hier ist noch ein bisschen Musik von euch, von The Canvas Divine. Compliments and Cold Hands, ebenfalls von der aktuellen EP.